herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zum Thema oder rund um das Thema Wohlbefinden, Wellbeing und eigene Ressourcen stärken. Mein Name ist Silke Breimann und ich befinde mich heute im Büro der Psychologischen Studierendenberatung Linz. Die ist hier an der Johannes-Kepler-Universität. Und mir gegenüber sitzen Leiterin der Psychologischen Studierendenberatung Linz, Christa Streicher-Beböck und Anita Kneil. Ich glaube, zu Beginn wäre es einmal ganz toll, wenn ihr euch kurz vorstellen könntet, damit unsere Hörerinnen auch ein bisschen einen Einblick bekommen, wer ihr so seid.
Ja, mein Name ist Christa Streicher-Beböck, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin und die Leiterin der Psychologischen Studierendenberatung Linz und seit mehr als 30 Jahren hier tätig und genauso lange mit dem Thema Lernen beschäftigt, über das wir heute sprechen wollen.
Mein Name ist Anita Kneil, ich bin seit 2020 bei der Psychologischen Studierendenberatung in Linz und leite die Lerngruppe Thema effizient Lernen und freue mich auf das Gespräch heute.
Ich bin ja schon sehr gespannt. Lernen, also Sie haben schon erwähnt, unser Thema des heutigen Podcasts ist Lernen. Lernen ist ja sicherlich ein Thema, das Studierende eher früher als später irgendwann im Laufe des Studiums betreffen wird. Ich finde es immer wieder spannend, selbst wenn ich an meine eigene Studienzeit zurückdenke, dass Lernen doch oft sehr mühsam ist. Aber ich habe jetzt einen kleinen Neffen, der gerade mit Feuereifer dabei ist, dass er irgendwie lernt, die Schuhbänder zu binden. Und das macht ihm einen Riesenspaß. Also so ist irgendwie, ja, darum freue ich mich sehr auf das Gespräch, dass wir irgendwie vielleicht ein bisschen ergründen und herausfinden, warum Lernen manchmal wirklich so schwer ist, warum Studierenden Lernen manchmal wirklich so schwer fällt.
Ja, diese Frage zu beantworten, macht Sinn, auf die Unterscheidung zu schauen zwischen aktivem Lernen und passivem Lernen. Also grundsätzlich findet Lernen immer statt und überall bis ans Lebensende. Wir lernen ständig neue Dinge, ohne es zu bemerken und ohne Anstrengung. Und zwar, indem wir neue Informationen in bereits bestehende Wissensstrukturen integrieren. Das ist das sogenannte passive Lernen.
Kleines Beispiel. Das heißt, das ist das, was mein kleiner Neffe macht.
Genau, zum Beispiel, ja. Genau, anderes Beispiel wäre, es funktioniert auch nur bei Studierenden im höheren Alter quasi, wenn sie vielleicht eine Lieblingsband haben und sie kennen die Namen der Mitglieder, sie können einzelne Songtitel aufzählen, Songs mitsingen, zum Beispiel für passives Lernen. Also auch je nach Interesse. Sollen wir jetzt aber ganz bewusst ein neues Stoffgebiet erarbeiten, das heißt eine neue Wissensstruktur aufbauen, dann sehen wir uns häufig vor eine besondere Herausforderung gestellt. Sobald es um den Aufbau von neuen Wissensstrukturen geht, dann sind wir beim aktiven Lernen. Und genau das ist das, worum es bei den Studierenden dann geht, wenn sie eine Seminararbeit schreiben sollen, wenn sie für eine Prüfung lernen sollen. Da stellt sich dann häufig Motivationslosigkeit ein. Andere Dinge, die mit Abstand betrachtet vielleicht gar nicht so wichtig sind, gewinnen plötzlich an Bedeutung und oft fehlt der Plan, wie genau man jetzt eigentlich vorgehen soll.
Ist es dann oft einfach auch mit einer Überforderung verbunden, dass ich vielleicht gar nicht weiß, wie soll ich mich dem Thema nähern, weil das so schwierig ist, dass ich da irgendwie mit dazu setze und einfach einmal drüber richte?
Genau, häufig fängt es schon bei der Planung und Organisation auch an, ja. Wir haben aber eine gute Nachricht, und zwar lernen kann man lernen. Es kommt beim Lernen nämlich nicht nur auf die Quantität an, also wie lange sitze ich bei den Lernunterlagen, wie lange sitze ich im Hörsaal, sondern es geht vor allem um die Qualität, also wie gehe ich vor beim Lernen. Und wie gut ich ein Stoffgebiet erarbeiten kann, wie gut ich in der Prüfungssituation dann die Inhalte wiedergeben kann, das hängt davon ab, welche Lernstrategien ich verwende, welche innere Einstellung ich mitbringe beim Lernen und auch wie der äußere Lernprozess gestaltet ist. Werden wir dann noch was Genaueres dazu hören.
Ja, die Psychologische Studierendenberatung Linz, die lehnt sich in ihrem Lernkonzept an das Konzept von Frau Verena Steiner an, die den Begriff Lernpower kreiert hat. Lernpower resultiert ihrer Ansicht nach aus einem Wechselspiel aus drei verschiedenen Lernfeldern, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen sind. Auf der übergeordneten Ebene, da ist das Selbstmanagement, da geht es darum, das Lernen selbstbestimmt und eigenverantwortlich anzugehen, für Ziele zu sorgen, zu planen, zu organisieren und auch die Vorhaben umzusetzen und zu kontrollieren. Dazu gehört auch, dass man sich immer wieder zum Lernen überwinden muss, sich immer wieder neu motivieren muss und sich vor allem auch vor Ablenkungen schützen muss. Beim Schutz vor Ablenkungen haben es die Studierenden heute viel schwerer als frühere Generationen. Wir nur an das Handy, das uns ständig begleitet. Und da haben groß angelegte neuropsychologische Studien gezeigt, dass die Intelligenzleistungen besser sind, wenn das Handy im Nebenraum ist. Wenn man also konzentriert lernen will, dann ist es wichtig, das Handy auszuschalten, in eine Lade zu legen und für einige Zeit einmal ruhen zu lassen. Weil dieser scheinbar so kurze Blick auf die letzte WhatsApp-Nachricht oder das Instagram-Post dauert zwar nur ein paar Sekunden, aber er bringt uns so weit weg von den Inhalten, die wir uns gerade einbringen wollen.
Jetzt fällt es, glaube ich, ja manchen Studierenden oder nicht nur Studierenden, manchen Menschen generell sehr schwer, ohne Handy zu leben oder das irgendwie auch nur ein paar Minuten aus der Hand zu legen. Was wären so Zeiteinheiten, welche Zeitdauer wäre aus Ihrer Sicht auf jeden Fall notwendig, dass man das Handy jetzt einmal beiseite legt? Ich meine, ich weiß nicht, wie lang sollten so Lerneinheiten sein und dann kann man eh vielleicht wieder mal was anderes machen und sich ablenken lassen von was auch immer.
Gibt's da? Die Zeitdauer von Lerneinheiten hängt sehr stark von der Konzentration ab. Die ist unterschiedlich. Mhm. Bei manchen ist es eine relativ kurze Spanne von einer Viertelstunde oder 20 Minuten, wo man halbwegs konzentriert arbeiten kann. Und dann ist eine kleine Pause notwendig. Andere schaffen gut und gern eine Stunde oder eineinhalb. Mhm. Das hängt von der Person ab. Auf alle Fälle würde ich für einen längeren Lernblock von 2 bis 3 Stunden einmal mein Handy zur Seite legen und auch ausschalten, dass ich nicht ständig abgelenkt bin. Ja, die zweite Ebene des aktiven Lernens befasst sich nach dem Konzept der Lernpower mit effektiven Lernstrategien, von denen wir Ihnen dann im Anschluss einige vorstellen möchten. Und die Ebene des explorativen Lernens zielt auf das Erkunden und Ausprobieren ab. Jeder Student, jede Studentin sollte den Lernprozess erforschen, das heißt sich beim Lernen beobachten und herausfinden, welche Lernstrategien optimal sind. Das heißt, sie sollten ausprobieren und reflektieren, welche Vorgangsweise sie beim Lernen am meisten unterstützt.
Sind wir da dann zum Beispiel dabei, welchen Ort brauche ich zum Lernen? Sehr ruhig oder ist es okay, wenn ich leichte Hintergrundgeräusche habe? Ich weiß auch nicht, ob das sowieso, ich kann mir es ja nicht vorstellen, dass man mit Radiomusik wirklich lernen kann, aber manche behaupten, es wäre gut.
Auch das, aber es gibt verschiedene Lernstrategien und Lerntechniken, die man für sich einmal ausprobieren sollte. Wir werden im Anschluss noch 3 Methoden vorstellen, die Sie dann gleich selber anwenden können und probieren, was unterstützt denn mich persönlich am meisten. Mhm. Weitere wichtige Faktoren für die Lernpower werden auch noch ein aktiver Lernmodus und Neugier. Wenn man in einem aktiven Lernmodus ist, dann schaut man nicht bloß zu oder lässt Informationen an sich herabrieseln, sondern man macht etwas damit. Ja, man verarbeitet den Input aktiv. Das heißt, man vollzieht das, was man gerade hört oder gelesen hat, innerlich nach, sucht nach den wesentlichen Inhalten und merkt sich auch gleich die wichtigsten Fakten. Das heißt, das Gehirn arbeitet sehr aktiv mit. Und Neugier als letztes, das ist ein verhaltensbiologischer Trieb, der einem hilft, Unsicherheiten abzubauen. Wenn man so eine schwierige Lernsituation herangeht mit der Neugier, dann stellt man sich die Frage, wie werde ich denn diese Theorie wohl am Ende verstehen? Geht man mit Befürchtungen hinein in so eine Situation? Diese Theorie werde ich wohl nie kapieren, dann hat man schon deutlich schlechtere Voraussetzungen.
Das werden diese selbsterfüllenden Prophezeiungen.
Genau. Neugier ist nämlich ein Motor, der einen so ein Stück vorwärts bringt, der einen auch offen und kreativ macht und hilft, neue Sichtweisen und Inhalte kennenzulernen. Man kann die Neugier kultivieren. Ja?
Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie man da tut, weil ich denke mir zum Beispiel, man hat ja so Angstfächer in der Regel wo man wahrscheinlich sehr schnell die Befürchtung hat, dass man das möglicherweise nie kapieren wird. Wie kann man denn diese Schwelle überschreiten? Gibt es da Tipps?
Ja, einfach einmal bewusst versuchen, in solchen Situationen, wo Sie eine Skepsis, einen Widerstand oder ein beängstigendes Gefühl spüren, eine neugierige Haltung einzunehmen.
Okay.
Weil da ist so viel Kraft und Potenzial drinnen in der Neugier, dass man das wirklich nutzen muss. Und ich erzähle in den Gruppen meistens das Beispiel einer meiner Töchter, die als Kind sehr viel zerlegt hat. Und das oft nicht mehr wiederherstellen konnte, aber sie ist diejenige in unserer Familie, die am schnellsten eine Idee hat, wann irgendetwas nicht funktioniert, was weiß ich, wie die Heizung oder sonst irgendwas, obwohl sie Medizinerin ist. Da mit diesem Prozess des neugierig Zerlegens hat sie offenbar sehr viele Strukturen geschaffen, die für verschiedene Problemlösungen sehr hilfreich sind.
Das heißt, wenn man doch vor so einem Angstthema steht, zum Beispiel Mathematik oder so, dann wäre es gut, wenn ich mir selbst jetzt ein Ziel setze, so nach dem Motto, ich möchte eigentlich gerne wissen, warum genau, keine Ahnung, diese Formel so funktioniert.
Genau.
Und das wäre dann die richtige Herangehensweise oder eine gute Herangehensweise, sagen wir mal so.
Ja, genau.
Sehr spannend.
Sie haben vorher dann eben auch verschiedenste Tipps erwähnt. Wollen Sie da jetzt gleich einmal auf diese Tipps, diese Lernstrategien, die es gibt, wollen Sie da ein bisschen tiefer gleich eingehen?
Sich auf eine Prüfung vorzubereiten, ist ja geistige Schwerarbeit, weil sehr viel Konzentration und Leistungsfähigkeit gefragt sind, um die erforderlichen Gedächtnisstrukturen neu aufzubauen. Und wenn wir uns einmal den Rahmen anschauen, wie viel Einsatz in der Prüfungsvorbereitungsphase vernünftig ist, dann wären das 6 Lernstunden täglich oder 30 bis 33 Stunden wöchentlich. Sinnvoll ist, dass man sich zunächst einmal ein Bild vom Anzahl der Lernstunden macht, die man noch zur Verfügung hat bis zur Prüfung und sich dann einen genauen Überblick über die Themengebiete des Prüfungsstoffes verschafft. Erst mit diesem Überblick macht eine detaillierte Planung Sinn. Und dabei ist ganz wichtig zu beachten, dass nicht das interessanteste Kapitel oder Fach, sondern das schwierigste die meisten Stunden bekommen soll.
Genau, und wenn es dann um eine detaillierte Prüfungsvorbereitung geht, um die detaillierte Planung, dann haben wir ein paar wesentliche Schritte, die wir kurz vorstellen wollen. Also zunächst ist wichtig, legen Sie mit einem Blick aus der Distanz einmal fest, was Sie weglassen wollen und was Sie in welchem Detaillierungsgrad dann lernen wollen.
Das heißt, es gibt schon auch von Ihrer Seite die Empfehlung, konkret zu überlegen, was kann ich weglassen?
Ja, ganz definitiv.
Okay, das ist gut zu wissen.
Wir werden später nochmal kurz darauf zurückkommen, ja, in einer Strategie, in einer Lernstrategie. Also ganz wesentlich, dieser erste Schritt, so ein Blick aus der Distanz auf die Lernunterlagen, auf die Materialien und entscheiden, was ist wie genau drinnen und was lasse ich überhaupt weg. Und dann entscheiden Sie, ob Sie einfach nach dem anderen lernen wollen oder ob Sie mehrere Fächer parallel bearbeiten wollen.
Das ist dann wieder Teil dieser meiner eigenen Lernstrategie, wie ich einfach gut lernen kann.
Genau,
das muss
genau.
Ich selbst rausfinden.
Das ist individuell
genau.
Unterschiedlich und dann subjektiv einfach festzulegen, womit kommen Sie besser zurecht. Berücksichtigen Sie auf jeden Fall dann von Anfang an in Ihren Lernplan Zeit für das Wiederholen und planen Sie an den Tagen vor der Prüfung nur mehr zusätzliche Wiederholungsstunden ein. Ganz wesentlich. Dann können Sie jedem Fach eine Farbe zuordnen und so einen übersichtlichen Verteilungsplan über Ihre Lernwochen aufzeichnen.
Das heißt, die Farben, die sind dann sinnvoll, wenn ich einen Plan habe, dass ich mir den Plan visualisieren kann?
Genau. Dass ich das Ganze immer visualisiert habe. Und im letzten Schritt plant man dann für jede Woche, was genau will ich machen, wie weit soll ich in jeder Lernwoche in etwa sein mit meinem Stoff. Und diese Liste, da schreibt man sich eine Liste, dieser Liste dann neben diesem Verteilungsplan, was wir gerade besprochen haben, mit den Farben aufhängen. Und somit plant man nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich und kann immer kontrollieren, komme ich gut voran, komme ich so voran, wie ich mir das vorgestellt habe.
Dann ist es ja öfter so, dass dieser Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Also das weiß ich aus meiner eigenen Studienzeit. Irgendwie habe ich glaubt gehabt, das ist einfacher. Manchmal ist es so, dass man einfach an einem Tag gar nicht weiterkommt, dass man sich nicht konzentrieren kann. Dann ist bei mir dann schon manchmal auch die Panik ausgebrochen, weil ich mir gedacht habe, ich schaffe das nie. Das geht sich einfach hinten und vorne nicht mehr aus. was kann man da machen?
Also ganz wesentlich bei einer Planung ist trotzdem, dass Pläne immer eine gewisse Flexibilität behalten, und aus dem Grund, aus solchen Gründen, weil ja immer wieder auch was dazwischen kommen kann, was Unvorhergesehenes dazwischen kommen wird, ist es auch so entscheidend, dass man eben ausreichend Zeit wirklich von Anfang an einplant und auch Pufferzeiten einplant, Zeit fürs Wiederholen einplant von vornherein schon. Also das Unvorhergesehene quasi vorhersehen.
Der Tipp ist eigentlich, der wirklich richtig bald starten.
Ja, und dann eben gut planen auch, ja. Also das auch schon einplanen. Ja.
Wenn die Planung dann abgeschlossen ist, welches weitere Vorgehen würden Sie dann empfehlen?
Eine sehr wirkungsvolle Methode, um sich Lehrbücher oder wissenschaftliche Artikel anzueignen und die Inhalte dauerhaft zu merken, ist die Drei-Runden-Lesestrategie. Die hilft nämlich, unterschiedliche Denkperspektiven einzunehmen. In der ersten Runde geht es einmal darum, sich den Überblick verschaffen, wie wir es jetzt gerade von der Planung schon gehört haben. Wie ist denn die Struktur sozusagen meiner Lernunterlagen? Wie viele Kapitel habe ich? Gibt es Zusammenfassungen und so weiter? Ich das einmal genau vor mir habe.
Das geht dann aber relativ schnell. Also da geht es noch nicht um ein detailliertes Lesen, sondern ist es dann eher so...
Es geht um den Überblick. Was will ich am Ende wissen? Was brauche ich denn für die Prüfung? Wichtige Fragen und, was wir erst schon erwähnt haben, was kann ich weglassen? Auch das ist ganz wichtig, gleich von Anfang an zu beachten. Mit dem frisch geweckten Interesse gehen Sie dann in der zweiten Runde ins detaillierte Erarbeiten, und da gibt es eine sehr effiziente Methode für das aktive Erarbeiten eines Lernstoffes, nämlich das systematische Fragestellen. Durch das Fragestellen können Sie einerseits Ihre Neugier wecken, eine Beziehung zum Stoff herstellen, sich generell geistig aktivieren, Ihr Vorwissen aktivieren und auf der Suche nach der Antwort fokussiert bleiben. Wie funktioniert das systematische Fragestellen jetzt konkret? Ja, bevor Sie ein Kapitel lesen, notieren Sie sich dazu 5 Fragen, die Sie interessieren. Sie diese Fragen auch schriftlich fest.
Okay, das heißt, das setzt aber wieder ein gewisses Vorwissen vom Stoff voraus, das ich ja schon habe, weil ich mir es einmal grundsätzlich im ersten Schritt schon mal angeschaut habe.
Genau, darum ist der Überblick so wichtig. Ja, ja. Viele Studierende sagen, der erste Lerntag ist immer der beste, wenn ich mit einem neuen Stoff anfange, weil dann nehme ich mir 25 Seiten vor. Die ersten 15 Seiten sind Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassung, das kann ich überblättern. Und dann bleibt man nicht mehr sehr viel übrig. Und das ist ein großer Fehler, weil der Überblick hilft mir von Anfang an, gute Strukturen in meinem Kopf zu erstellen, wo ich dann das Wissen, das ich mir im Detail erarbeite, anknüpfen kann.
Das heißt, der erste Lerntag, also man soll es generell nicht so machen, dass ich mir den Stoff 100 Seiten durch, weiß ich nicht, 5 Tage aufteile und dann eine bestimmte Anzahl von Seiten habe, sondern dass ich wirklich einfach Stoffgebiete, wie Sie das eh vorher schon erwähnt haben, dass ich mir überlege, welches Kapitel mache ich an welchem Tag, also wirklich so nach diesem Motto und nicht einfach sinnlos, planlos eine Anzahl von Seiten mir da irgendwie einverleibe.
Genau, mit dem Überblick soll man ja herausfinden, wo sind denn die schwierigen Kapitel, ja? Und die brauchen ja mehr Zeit als eines, wo ich mich schon in anderen Zusammenhängen damit beschäftigt habe und sehr viel Vorwissen habe.
Macht absolut Sinn, ja.
Ja, aber vielleicht nochmal zurück zur Methode des systematischen Fragenstellens. Wenn man jetzt seine Fragen schriftlich festgehalten hat, dann sollte man 2 dieser 5 Fragen auswählen und versuchen, sie vor dem Lesen zu beantworten. Und diese Antwort schriftlich festhalten, auch wenn diese Antwort nur eine reine Vermutung ist. Und bevor man dann zu lesen beginnt, zunächst einmal im Geiste Revue passieren lassen, was man zu dem Thema schon alles weiß. Man kann auch eine Mindmap zum Beispiel skizzieren. Wichtig ist, dass man sich darüber im Klaren ist, dass aktiviertes Vorwissen hilft, dass man das Kapitel müheloser erarbeiten und lernen kann. Und dann erst beginnt man das Kapitel zu lesen und zu erarbeiten, und am Ende, wenn man durch ist, kommt man noch einmal auf die Fragen zurück und beantwortet diese. Und durch dieses Fragenstellen einerseits und die sorgfältige Beantwortung andererseits geht man das Lernen nicht so mechanisch an, sondern man mobilisiert die geistigen Ressourcen und sorgt von Anfang an für den Aufbau von klaren Wissensstrukturen im Kopf.
Sie haben ja eingangs die Neugier erwähnt, wie wichtig die Neugier in dem Zusammenhang ist. Und mir erscheint es jetzt so, dass die Neugier auf diese Art und Weise auf jeden Fall angesprochen wird, weil, also wenn ich mich das so selbst zurückerinnere, wenn ich mir selbst Fragen stelle und die auch beantworte am Anfang, wenn man vielleicht nicht so sicher bin, ob das jetzt stimmt, und ich dann den Stoff verarbeite, dann entwickle ich so eine gewisse Neugier, um herauszufinden, stimmt das jetzt, was ich da vermute, oder ist das nicht ganz das, was ich vermutet habe?
Genau, und damit ist man automatisch wacher und motivierter.
Ja, klingt sehr nachvollziehbar.
Ja, und die dritte Runde, die da auch dazugehört, ist das Wiederholen. Am Schluss geht es darum, sich noch einmal einen Überblick zu verschaffen über das, was man sich an Wissen neu erworben hat, sich diesen Überblick einzuprägen samt den nötigen Details und alles noch einmal frei aus dem Gedächtnis abzurufen, indem man entweder die Dinge, die man gerade gelernt hat, laut erläutert oder eine Zusammenfassung schreibt.
Okay, das hängt dann wieder vom Typ ab, ob ich das eher schriftlich mache oder laut.
Unter Umständen auch sinnvoll, je nach Prüfungsmodus das einzusetzen. Wenn es eine mündliche Prüfung ist, ist es sicher günstig, das laut zu erläutern. Bei einer schriftlichen Prüfung ist vielleicht eine schriftliche Zusammenfassung besser.
Mhm. Gibt es nun Strategien, die besonders effizient sind, um zu lernen?
Also wenn es darum geht, besonders effizient zu lernen, empfiehlt es sich, sie für jede Lernsession, egal ob die nur ein paar Minuten dauert oder vielleicht eine ganze Stunde, ein konkretes und herausforderndes Ziel zu setzen. Ihr Gehirn soll dabei eine klare Anleitung erhalten, was zu tun ist, wie vorzugehen ist und wie viel Zeit zur Verfügung steht. Die Zeit darf ruhig knapp bemessen sein, denn das Ziel soll das Gehirn fordern und beschäftigt halten. Ein Beispiel für so ein konkretes Ziel könnte sein, in den kommenden 50 Minuten will ich Kapitel 8 arbeiten, am Ende eine stichwortartige Zusammenfassung machen und mir diese einprägen, sodass ich vielleicht nachher gleich einen kleinen Prüfungsaufsatz darüber schreiben könnte. So ein präzises, zeitlich knapp gehaltenes und forderndes, aber nicht überforderndes Ziel bewirkt ein höheres Arbeitstempo, mehr Effizienz beim Lernen und eine bessere Konzentration.
Darf ich da nur mal kurz einhaken? Kann das dann aber auch sein, dass mir das extrem stresst, also dass ich dazu neige, mich zu überfordern? Also ich bin selbst eine Person, die schon relativ effizient, glaube ich, agiert, die auch, also ich verlange mir, glaube ich, selbst relativ viel ab und möglicherweise würde ich mir dann diese Lernziele so stecken, dass die sehr schwer zum Erreichen sind und dass ich dann ständig demotiviert bin, weil ich immer wieder denke, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Nicht so blöd oder was ist los?
Ja, also deswegen ist im Vorfeld dieses explorative Lernen, das wir vorher schon angesprochen haben, so wesentlich, dass man da sich ein bisschen kennenlernt und einschätzen lernt, wie lange brauche ich für gewisse Inhalte, dass man dann realistische Ziele setzen kann. Ja.
Ist es da sinnvoll, dass ich mich mit anderen vergleiche?
Es ist schon recht individuell, auch was jemandem liegt und wie das Interesse ist. Also von dem her macht es schon Sinn, sich selber wirklich gut zu beobachten.
Und dann das Vorwissen etc. spielt da natürlich eine Riesenrolle.
Genau, natürlich.
Wie schnell ich dann dabei bin, etwas zu arbeiten.
Also dieses Ziel, diese konkrete und fordernde Absicht, die man dann hat durch dieses Ziel, macht aufmerksamer, fokussierter. Das Gehirn ist ausgelastet, wie vorher schon erwähnt. Und es sind einfach keine kognitiven Kapazitäten mehr vorhanden, dass man sich dann nur irgendwie anders beschäftigt. Darum geht es. Das ist so der Hintergrund, warum das die Zeit auch knapp bemessen sein soll. Und mit der Zielklarheit, dass Sie das so klar definieren, schaffen Sie Ordnung im Bewusstsein, was eine wesentliche Voraussetzung für Konzentration ist. Diese Methode ist so der Grundbaustein für besseres Selbstmanagement, weil oft die größte Herausforderung beim selbstbestimmten Lernen gar nicht so das Planen und Organisieren an sich ist, sondern dann die Umsetzung, also dass man wirklich die Pläne tatsächlich umsetzt.
Die meisten, ja.
Genau, ja, also sich wirklich zum Lernen hinsetzen, mit der nötigen Konzentration dabei zu bleiben, das sind dann oft die größten Herausforderungen und genau da setzt diese Methode an.
Okay, das heißt, das ist wirklich so, das kann eigentlich jeder machen, denke ich mal. Das
genau.
Ist jetzt wurscht, wie ich lerne, wo ich lerne, wann ich lerne. Also das ist auf jeden Fall eine Methode, die funktioniert, denke ich jetzt einmal, immer und überall.
Stimmt, ja, universell einsetzbar. Mhm.
Und wie kann ich dann vorgehen, wenn ich jetzt besonders anspruchsvolle Inhalte zu arbeiten habe? Was würden Sie da empfehlen?
diskutieren, weitererzählen, dozieren, das sind die besten Methoden, damit man Gelerntes festigt. Weil das Gehirn muss dabei sehr aktiv sein und die Vorstellungen, die ich im Kopf habe, in Worte fassen. Und das ist ja oft recht schwierig. Das heißt, wann möglich sollte man jede Gelegenheit nützen, um sich mit Studienkollegen, Kolleginnen auszutauschen oder auch Tutor oder Tutorin zu werden, weil dann hat man sozusagen die Möglichkeit, das anzuwenden und umzusetzen. Wann für diesen Prozess ein Gegenüber fehlt, weil ich jetzt gerade niemanden habe, der dieselbe Prüfung macht oder weiter weg bin, sodass der Austausch schwieriger ist, dann kann ein Kuscheltier, die Katze, der Hund oder der Goldfisch einspringen. Wie soll man da vorgehen? Man sollte sein Kuscheltier hervorholen und dann den Lernstoff folgendermaßen bearbeiten. Einmal Absatz für Absatz durchlesen. Dann sich das Gelesene im Geist zurechtlegen. Anschließend versuchen, sich eine klare innere Vorstellung aufzubauen. Wann nötig, vielleicht ein paar Notizen oder Skizzen machen. Und dann den Absatz, den man gerade gelesen und erarbeitet hat, dem Kuscheltier frei aus dem Gedächtnis, also ohne auf den Text, ohne auf die Notizen zu schauen, zu erzählen. Anstelle des Kuscheltiers kann man sich natürlich auch eine bestimmte Person, wie zum Beispiel den Prüfer, vorstellen.
Ich stelle mir das gerade sehr spannend vor oder auch sehr hilfreich, weil ich mir, also ich habe das nie probiert, also insofern ein sehr guter Tipp, sehr neuer Tipp für mich. Aber ich denke mir da gerade, wenn ich da jetzt ein Gegenüber habe und wenn es nur ein Kuscheltier ist, dass ich mir dann auch vielleicht vorstellen kann, dass, weiß ich nicht, meine Kuschelkatze mich da jetzt dann möglicherweise fragt, also ich stelle mir das nur so vor, dass man irgendeine schwierige Frage stellt, die man dann erst wo ich mir erst eine Antwort überlegen muss. Also so wie es der Lernpartner oder die Lernpartnerin machen würde, kann man gut vorstellen, dass das gut funktioniert.
Ja, ich glaube, wichtig sind verschiedene Dinge dabei. Erstens, dass man das Kuscheltier dann oder den imaginären Gesprächspartner so ernst nimmt wie ein reales Gegenüber oder den Prüfer. Und zweitens, dass man wirklich diesen Prozess nach jedem Absatz vom Lesen aufs Dozieren, aufs Wiedergeben umzuschalten. Und dass man auch versucht, beim Dozieren wirklich die Stimme zu gebrauchen, also laut zu sprechen, nicht bloß in Gedanken. Weil das, was oft beim Durchlesen passiert, ist, man hat schon eine Idee, was da drinnen steht und weiß es ungefähr, aber das dann in Worte zu fassen, ist noch einmal ein Schritt mehr. Diese Vorgangsweise ist sozusagen die grundlegende Methode jedes aktiven Lernens. Weil man auf diese Weise wirklich die wesentlichen Dinge besser erfassen kann und klarere Vorstellungen von Sachverhalten entwickelt und auf aktives Wissen und rasches Abrufen hinarbeiten kann und letztendlich auch das, was man gelernt hat, auf mehreren Kanälen speichert.
Da sprechen Sie mir absolut aus der Seele, also ich kann mich selber noch daran erinnern, dass man so ein gewisses Wissen hat, also ich habe das dann aufgerufen, das ist dort gestanden, ich weiß noch genau, in diesem Eck, aber ich habe es nicht mehr geschafft, irgendwie in Worte zu fassen. Ja. Da sind wir dann wahrscheinlich auch beim Thema Wiederholen, warum Wiederholen so wichtig ist, oder?
Genau, also wir haben das Wiederholen schon in den einzelnen Lernstrategien auch jetzt öfters erwähnt. Wiederholen ist so wesentlich, weil es beim langfristigen Merken von neu erworbenem Wissen darum geht, dass die Inhalte des Kurzzeitgedächtnisses mit einer begrenzten Kapazität in das Langzeitgedächtnis mit praktisch unbegrenztem Fassungsvermögen gelangen. Das Kurzzeitgedächtnis behält Dinge so lange im Bewusstsein, wie wir uns im Augenblick damit beschäftigen. Also es gibt Dinge, die wir über ein paar Stunden oder ein paar Tage behalten können, die aber nicht langzeitlich abgespeichert werden. Also zum Beispiel, was wir gestern am Abend gegessen haben, gewisse Fakten, die wir gelesen haben oder die wir gehört haben. Die Speicherung ist also labil und verblasst im Verlauf von Stunden oder Tagen. Auch die Speicherung der Inhalte im Langzeitgedächtnis durch bewusstes Merken und Einprägen ist zunächst noch labil und benötigt mehrmalige Wiederholung für die Festigung. Sie können sich das wie einen Trampelpfad vorstellen. Je häufiger der beschritten wird, umso sichtbarer wird er. Und je häufiger wir wiederholen, umso stabiler wird diese Speicherung. jede Wiederholung macht die Speicherung robuster. Und so kann letztendlich das Wiederholen Sie dann vor Blockaden in der Prüfungssituation schützen.
Okay, also das hilft einfach, das ist dann so automatisiert abrufbar, kann ich mir das so vorstellen, dass dann dieses bekannte Blackout möglicherweise nicht so rasch oder so leicht
ist. Genau, genau.
Okay.
Ja, vielleicht noch ein paar Worte, wie man wiederholen soll. Das häufige Durchlesen, was viele Studierende machen, bringt bei großen Stoffmengen sehr wenig. Wichtig ist es, dass man aktiv wiederholt. Aktives Wiederholen bedeutet, dass man das Gelernte frei aus dem Gedächtnis abruft und zum Beispiel aus der Erinnerung eine Mindmap mit der Zusammenfassung des Stoffes aufzeichnet oder eben, wie erst schon erwähnt, dem Kuscheltier noch einmal die Details erklärt und durch Nachlesen dann Erinnerungslücken stopft. Auch das Abrufen mittels Stichwortlisten oder Zetteln aus einer Lernkartei gehört zu den aktiven Methoden. Und wichtig ist auch, dass man für verschiedene Abrufvarianten sorgt, nämlich das Wissen immer wieder in neuer Abfolge und in anderen Zusammenhängen abruft. Sonst passiert das, was Sie erst gerade geschildert haben, dass man zwar weiß, das steht ungefähr dort und dort, aber man kann es nicht mehr wiedergeben. Das heißt, man soll beim Wiederholen verschiedene Abrufsituationen sich schaffen, durchaus einmal die Prüfungssituation auch vorzustellen und mit laut hörbarer Stimme sprechen. All das erleichtert dann letztendlich den Zugang und die Wiedergabe des Wissens in der Prüfungssituation. Vielleicht noch, wie oft soll man wiederholen? Aus der Kognitionsforschung wissen wir ja, dass das neu erworbene Wissen in den ersten Stunden und Tagen am schnellsten vergessen wird. Das heißt, unsere Vergessenskurve ist keine lineare, sondern nimmt exponentiell ab. Das bedeutet, sie fällt von 100% Wiedergabefähigkeit am Tag 0 innerhalb von 24 Stunden ziemlich steil nach unten und verflacht dann erst mehr und mehr. Um daher dem Vergessen entgegenzuwirken, ist besonders in der ersten Phase häufiges Wiederholen angesagt. Wiederholen Sie daher das Gelernte unbedingt nach jeder Lernsession, zum Beispiel mit dem Kuscheltier, und rufen Sie am Abend Stoff, der schwer zu behalten ist, noch einmal ab. Und für das weitere Wiederholen gibt es eine bewährte Faustregel: Wiederholen nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat und für ganz große Prüfungen nach einem halben Jahr.
Okay, also das heißt wirklich lange Zeiträume einplanen zum Lernen, das ist ganz, ganz wesentlich.
Ja.
Was mir jetzt gerade noch so einfällt zum Thema Wiederholen, was ich sehr oft gemacht habe, wenn ich am Abend im Bett gelegen bin, dass ich dann nur versucht habe, das nochmal zu rekapitulieren, mir wieder ins Gedächtnis zu holen. Ist das grundsätzlich, ich war mir nicht so sicher, ob das gescheit oder nicht gescheit ist, weil ich dann natürlich auch auf Wissenslücken draufgekommen bin. Das hat mich dann zum Teil wieder gestresst, dann habe ich zum Teil doch wieder das Licht aufgedreht und nachgelesen. Kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, ob das gescheit oder nicht gescheit ist, weil das wieder von der einzelnen Person abhängt.
Na, grundsätzlich ist es schon sehr sinnvoll, das am Abend nochmal zu wiederholen. Ich würde es nicht im Bett machen, sondern davor, und meine Wissenslücken, die mich vielleicht sonst im Schlaf beunruhigen, nochmal durch Nachlesen füllen. Dann bleibt es sehr präsent und ist auch sehr hilfreich. Das Bett sollte dann eigentlich zur Erholung und dem Schlaf dienen und eher sich mit schönen Gedanken, mit Entspannungsgedanken sich beschäftigen.
Und ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar hört man ja immer wieder, dass man nach Lerneinheiten möglichst keine Medien konsumieren soll. Also nicht Fernsehen, nicht YouTube-Videos schauen etc., weil das Gelernte anscheinend, also diesen Festigungsprozess behindert. Stimmt das? Weil manchmal ist es ja so, dass man sich dann natürlich nach einer anstrengenden Lerneinheit belohnt, und sehr oft ist Medienkonsum vermutlich eine Form der Belohnung.
Es wäre sicher sinnvoll, dazwischen nur eine Phase der Ruhe zu haben, wo sich das Ganze festigt, weil ansonsten kann es natürlich passieren, dass durch neue Reize das sehr schnell überlagert wird und man sich am nächsten Tag noch einmal damit auseinandersetzen muss, weil es wieder verloren gegangen ist, was man sich erarbeitet hat.
Heißt, besser einen kurzen Spaziergang machen, eine Tasse Kaffee holen, mit irgendwem plaudern.
Genau.
Solche Dinge.
Wie erholsam der Medienkonsum ist ja noch die andere Frage, die nächste Frage.
Mhm. okay, was ich jetzt so für mich mitnehme, es ist ganz am Anfang einmal gefallen, dass Lernen geistige Schwerstarbeit ist. Also das, glaube ich, kann ich jetzt nach diesem Gespräch sehr gut nachvollziehen und bestätigen. Man neigt ja vielleicht dazu, wenn man lernt, dass man sich denkt, naja, lesen wir das jetzt einmal schnell durch und das ist dann schon Lernen für mich. Also das ist einmal definitiv nicht, weil es wirklich darum geht, dass man sie aktiviert, dass man sich selbst wirklich immer wieder sehr aktiv in den Lernprozess einbringt, indem man eigene Fragen formuliert, indem man versucht, diese Fragen zu beantworten, indem man versucht, Inhalte mit eigenen Worten wiederzugeben. Also das heißt, dass man ja wirklich selbst sehr, sehr gefordert.
Ja, und das ist oft auch, dass gerade diejenigen Studierenden, die sich in der Schule sehr leicht getan haben, die mit paar Mal durchlesen sehr gute Ergebnisse erzielt haben, sich dann im weiteren Verlauf schwer tun, sich umzustellen, weil bei größeren Stoffmengen geht sich diese Methode einfach nicht mehr aus. Da braucht es das aktivere Herangehen zur Erarbeitung neuer Wissensstrukturen. Da sind eben aktive Lernmethoden wichtig.
Vielleicht so ganz kurz am Schluss unseres Gesprächs, könnten Sie da nochmal die wichtigsten Punkte zur Steigerung der Lernqualität nochmal zusammenfassen?
Ja, gerne. Also für eine kurze Zusammenfassung möchte man nur das Lerndrehbuch vorstellen. In folgenden Schritten kann die Prüfungsvorbereitung erfolgreich ablaufen. Also als erstes suchen Sie sich einen geeigneten Arbeitsplatz, schützen Sie sich vor Ablenkungen. Wie besprochen, wie vorher gehört, zum Beispiel Stichwort Handy. Dann planen Sie das Lernen und planen Sie auch das Wiederholen von Anfang an. Rekapitulieren Sie Ihr Ziel und stellen Sie sich die Frage, was will ich genau erreichen? Was ist eigentlich mein Ziel? Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihren Lernstoff und programmieren Sie durch Fragen Ihr Gehirn auf die Lerninhalte. Dann teilen Sie Ihren Lernstoff auch in sinnvolle Einheiten auf und setzen Sie sich im Anschluss intensiv und aktiv mit den Inhalten auseinander. Beantworten Sie Fragen, die Sie vorher formuliert haben. Also kann man vielleicht vergleichen mit Fitnessstudio, wenn manche Zuhörerinnen vielleicht ins Fitnessstudio gehen, man wird auch nicht hingehen und dann irgendwo herumspazieren oder sich wohin sitzen auf ein Gerät und dann mit der Erwartung rausgehen, dass man jetzt seine Ziele erreicht, dass man Muskeln aufbaut oder Fett abnimmt, sondern man wird hingehen, um dann dort aktiv was zu tun. Und genauso ist es, braucht es auch beim Lernen, dieses aktive Tun.
Das aktive Tun braucht es, und weil Sie vorher auch das Ziel erwähnt haben, Ziel ist ja natürlich ganz wesentlich, wenn ich da jetzt was soll so ein Ziel sein? Soll Ziel sein, zum Beispiel, ich schaffe die Prüfung mit einer bestimmten Note, oder braucht es zwei Arten von Zielen? Braucht es dieses Überziel, also ich schaffe die Prüfung mit einem Dreier, wäre mein Ziel zum Beispiel, und braucht es dann wahrscheinlich auch noch zusätzlich diese Ziele für meine jeweilige Lerneinheit? Heute möchte ich Thema XY gut verstehen.
Genau, also man kann wirklich langfristig planen, langfristig Ziele setzen, mittelfristige Ziele und kurzfristige Ziele, also für jede Lerneinheit, wie wir besprochen haben, eben vielleicht für eine Prüfung oder insgesamt, warum will ich mein Studium abschließen, was ist der Hintergrund, also überhaupt der Studienabschluss als Ziel. Genau, also Ziele auf mehreren Ebenen. Wichtig ist auch noch, was wir jetzt auch schon gehört haben, dass man auf Pausen achtet, auf Erholung achtet, Freizeit, Spaß, Bewegung. Das sind einfach Faktoren, die dem Gehirn Möglichkeit geben, um das Erlernte zu verarbeiten. Also Zeit und Möglichkeit, damit dann die Inhalte wirklich gut verarbeitet werden können.
Was würden Sie sagen, was ist so der maximale Zeitrahmen einer Lerneinheit? Wann sollte man längstens eine Pause machen?
Also so empfohlen wird es eben pro Tag, so maximaler Lernaufwand, wie wir vorher gehört haben, von 6 Stunden. Sonst kann man schauen, ein bisschen individuell sicher, wie eben die Konzentrationsfähigkeit ist, je nachdem dann vorzugehen. Empfohlen ist schon auf jeden Fall noch Schulstunden, zum Beispiel diese 50 Minuten haben einen Sinn, oder eben maximal so noch 1,5 Stunden dann mal eine Pause zu machen. Und schlussendlich der letzte Punkt, wiederholen, wie wir jetzt ausführlich besprochen haben, sorgen Sie für ausreichende Wiederholung, damit wirklich dann Sie in der Prüfungssituation die Inhalte auch wiedergeben können und abrufen können.
Ich habe schon mal erwähnt, es gibt ja so Phasen, wo man sich einfach nicht konzentrieren kann. Und mir hat das wirklich immer massiv gestresst in meinen eigenen Lernphasen. Ich bin dann vor dem Buch gesessen, habe mir die gleiche Seiten zum 10. Mal durchgelesen und habe nach dem 10. Mal noch immer nicht gewusst, was da drin steht. Gibt's, was kann man da machen? Ist da am Gescheiten? Weil ich habe es dann wirklich manchmal schweren Herzens so gemacht, dass ich mir gedacht habe, es bringt heute nichts mehr. Ich lasse es einfach. Ich mache irgendwas anders und hoffe darauf, dass es am nächsten Tag besser geht. Ist das eine sinnvolle Strategie, oder ich denke mal, wenn die Zeit knapp ist, dann fehlt mir natürlich dieser Tag zum Lernen. Was kann man da machen?
Also ich würde empfehlen, in so einem Fall einen kurzen Spaziergang zu machen, damit man einmal wieder ein bisschen an Abstand gewinnt und dann mit der Methode des Dozierens und aktiven Lernens mit dem Kuscheltier sich in den Stoff hineinzuarbeiten, weil durch diese Aktivierung kommt man vielleicht in Gang als durch das reine Durchlesen.
In Ihrer Beratungsstelle bieten Sie auch Lernworkshops an, soweit ich weiß. Was machen Sie da?
Ja, unsere Lernworkshops, die dauern einen Tag oder manchmal machen wir sie auch online, dann nehmen wir 2 Halbtage dafür und wir versuchen dann ganz intensiv am eigenen Stoff jedes Teilnehmers, jeder Teilnehmerin die wichtigsten Lernstrategien vorzustellen, auszuprobieren und ein Gerüst mitzugeben für künftige Prüfungen, mehr Tools an der Hand zu haben, damit man es gut bestehen kann.
Das heißt, da gibt es dann einen Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch mit Ihnen, um die eigene Lernstrategie dann irgendwie bestmöglich herauszufinden im Rahmen dieses Trainings.
Genau, und werden regelmäßig bei uns angeboten, auf der Homepage veröffentlicht und auch an die verschiedenen universitären Institutionen und die Fachhochschulen ausgesandt.
Sehr wichtiger Hinweis, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, war ein unglaublich spannendes Gespräch.
Danke. Gerne.
Danke.